Jó, de hol ma az intróra enni?
Es steht ja quasi schon vor der Tür. Wer könnte da gemeint sein? Der Winter. Und natürlich auch für uns Läufer steht der Winter vor der Tür. Wir haben uns also gedacht, da machen wir doch mal eine Podcast-Folge zum Thema Laufen im Winter und sprechen darüber, was es da zu beachten gibt. Zum Beispiel in puncto Ausrüstung, aber auch wenn es um Motivation geht zum Beispiel. Denn im Winter ist es ja doch häufig mal dunkel oder kalt und man ist nicht ganz so motiviert wie vielleicht an einem schönen Sommer- oder Frühlingstag. Aber so viel sei schon mal verraten. Auch im Winter kann man ganz, ganz toll laufen. Und im Detail besprechen wir das in dieser Folge des Runner's World Podcasts. Nummer 48 ist es. Und bei der wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß.
Diesmal sprechen wir der Jahreszeit gemäß über Winterlaufen.
Das ist richtig.
Und wir begrüßen hier im Podcast-Studio.
Aber ich, Jale, hallo.
Julian, der Praktikant hier bei Runner's World zurzeit.
Und der die weltbesten Fragen immer stellt. Und Urs, der Redakteur von Runner's World.
Ja, Urs, du hast es schon im Intro gesagt, wir wollen heute über Laufen im Winter reden. Denn da gibt es ja ganz verschiedene Meinungen. Die erste Frage ist dann erstmal, lauft ihr überhaupt im Winter oder macht ihr eine Laufpause?
Ich liebe es, im Winter zu laufen, weil ich finde, man ist im Winter sowieso schon generell weniger draußen an der frischen Luft als im Sommer. Und es ist so die Zeit, die man draußen verbringt, in der man nicht friert, sondern wenn man passend angezogen ist, finde ich, so perfekt temperiert ist. Man atmet die frische, kalte Luft ein und trotzdem ist einem irgendwie warm. Und ich kann danach die Zeit auch drinnen wieder besser genießen. Deswegen laufe ich sehr, sehr gerne im Winter.
Ja, das ist schon mal ein Statement. Urs, läufst du im Winter?
Auf jeden Fall. Also ich könnte auch sagen, was für eine Frage, aber das ist natürlich die Antwort, die alle langjährigen Läufer so geben. Natürlich läuft man im Winter. Laufen ist eine ganz Jahressportart und es geht im Winter, zumal hier in unseren mitteleuropäischen Wintern, geht das ganz hervorragend. Zumal, und da kommen wir ja gleich thematisch drauf, mit der Ausrüstung, die wir zur Verfügung haben. Und es ist aber gerade, was Jale eben sagte, das möchte ich auch betonen, das ist ja für eine Motivation für alle Einsteiger oder sogar auch für die, die noch nicht laufen. Laufen ist ja tatsächlich eine Sportart, die man im Winter hervorragend praktizieren kann. Das ist tatsächlich so ein Motivationsschub, auch mal überhaupt nach draußen zu gehen, sich draußen zu bewegen. Und wenn man Glück hat, kann man ja sogar dann auch die Tageszeit nutzen. Also wir bei Runner's World machen das ja täglich, dass wir hier in der Mittagszeit laufen. Und deswegen bin ich eigentlich in der Winterszeit immer besonders glücklich übers Laufen, weil das dann die einzige Zeit des Tages oftmals ist, unter der Woche jedenfalls, wo man dann während des Tageslichts mal eine Stunde draußen ist und ein bisschen Sonne tanken kann.
Das stimmt, den Luxus hat nicht jeder. Vielleicht schreckt es einige Leute auch ab, dann im Dunkeln laufen zu gehen. Lauft ihr denn manchmal auch im Dunkeln oder wirklich dann auch nur, wenn es hell ist?
Ich laufe lieber tagsüber, aber ich finde, man kann auch dem im Dunkeln laufen was Gutes abgewinnen. Also jetzt gerade hier in der Stadt zum Beispiel, in Hamburg ist ja eine beliebte Laufstrecke um die Alster und da ist einfach abends weniger los als tagsüber. Und das finde ich zum Beispiel recht schön. Also ich würde jetzt keine einsamen Strecken laufen, also schon gar nicht als Frau oder auch einfach für mein Gefühl nicht. Auch wenn ich wüsste, da passiert nichts, würde ich nicht machen, weil ich will mich ja beim Laufen auch entspannen und abschalten können. Und dann möchte ich halt nicht mit Angst begleitet laufen. Aber so Strecken, die dann halt einfach nicht so überfüllt sind, ein bisschen ruhiger. Das finde ich ist gerade in den Morgen- und in den Abendstunden zu merken. Und das ist dann auch was Schönes irgendwie.
Also ich versuche das Laufen unabhängig zu machen von dem Licht. Und ich bin gerade gestern Abend noch schön in der Dunkelheit gelaufen. Ich sage deshalb schön, weil es auch wirklich ein tolles, einmaliges und eigenes Erlebnis auch ist, bei Dunkelheit zu laufen. Man muss sich natürlich schon immer den Push geben. Und ich kann diejenigen verstehen, die den noch nicht haben, dass man sagt, oh, es ist dunkel, ich gehe nicht mehr raus. Aber gerade das Laufen im Dunkeln hat auch einen ganz besonderen Reiz. Also ich bin gestern, genau anders als Jale eben sagt, ich bin gestern ganz bewusst dann eine Strecke in totaler Dunkelheit gelaufen, allerdings mit einer tollen Stirnlampe, die ich bisweilen dann anhatte, aber nicht mal die ganze Strecke. Und das war einfach ein tolles Erlebnis, ne? In der Dunkelheit zu laufen, du bist ganz bei dir selbst, kannst dich auf andere Dinge konzentrieren, wirst überhaupt nicht abgelenkt und hast deine Laufeinheit. Und nebenbei, also wir haben jetzt November, aber es waren gestern ich glaube, so 10, 11 Grad. Also ich konnte noch mit kurzer Hose laufen, hatte einen warmen Pulli an und es war fantastisch. Also ich war nachher so froh, dass ich draußen war, denn ansonsten hätte man so den Effekt, den wahrscheinlich viele haben, die sagen, oh nee, ist ja schon dunkel, ich gehe nicht mehr raus. Aber das Gegenteil ist der Fall, da hat man so eine richtig tolle Motivation. Und wenn man immer weiß, dass es einem nachher auf jeden Fall besser gehen wird als vorher, dann ist das die beste Motivation, auch im Dunkeln dann rauszugehen und zu laufen.
Auf jeden Fall, die warme Dusche danach und was Schönes zu essen. Besser geht's doch eigentlich nicht, oder?
Unbedingt, ja.
Ihr habt jetzt auch ein bisschen schon über die Strecken gesprochen. Ist es für euch auch ein Ding, im Winter zu gucken, dass man sehr ungefährlich laufen kann?
Ja, also ich hätte mal Bock auf das Erlebnis, das Urs gerade geschildert hat, aber ich bin da einfach ein Schisser. Also das klingt total cool, finde ich. Dieses ganz im Dunkeln und dann nur mit der Stirnlampe. Aber genau, so ist ja jeder unterschiedlich auch. Deswegen hatte ich ja schon gesagt, ich gucke schon, dass da auch andere Leute mir entgegenlaufen und die Strecke beleuchtet ist. Ich laufe nicht so gerne mit Stirnlampe und gucke dann, wie gesagt, eher, dass die Strecke beleuchtet ist. Und ich vermeide schon Strecken, die dann so Stolperfallen haben. Ne? Also ich weiß nicht, wie dir das dann geht, Urs, wenn du mit der, ob der Stirnlampe auch durch den Wald läufst, so richtig, wo Wurzeln und Steine sind. Solche Strecken laufe ich dann einfach im Dunkeln halt nicht.
Laufe ich auch nicht nur. Also ich bin auch bei dir. Also ich habe tatsächlich auch besondere Winterlaufstrecken beziehungsweise Dunkelheitsstrecken. Ne? Also die suche ich mir schon ganz bewusst raus, die auch tatsächlich von den Tageslichtstrecken dann deutlich abweichen, weil ich eben auch häufig dann auch in der Dunkelheit dann ohne Lampe laufen will. Und da suche ich mir dann halt die beleuchteten Strecken raus. Und das geht ja in fast allen zumindest stadtnahen oder bevölkerungsnahen Gegenden. Also man hat ja die beleuchteten Straßenlaternen, verschiedenen Fußwege oder auch eigens beleuchtete Radwege oder Bürgersteige. Und das geht hervorragend. Aber das mache ich tatsächlich ganz bewusst, dass ich mir also die Strecken bewusst so lege, dass ich dann eben bewusst auch mal keine Stirnlampe brauche oder nur mal in kurzen Abschnitten, die man dann mal nicht beleuchtet sind. Denn das muss man eben auch sehen. Ansonsten läuft man schon dann vorsichtiger oder eventuell langsamer. Und gerade wenn man ein Trainingsziel verfolgen will, dann macht es schon Sinn, wenn man eine gut beleuchtete Strecke hat und dann eben seinen Rhythmus laufen kann oder herzfrequenzbasiert laufen kann und dann auch zum Beispiel weiß, welche Länge das ist. Ne? Ansonsten tendiert man erfahrungsgemäß natürlich dazu, im Dunkeln dann etwas abzukürzen oder die Strecken kürzer zu machen. Und wenn man so eine Runde hat von, weiß ich nicht, 10 oder 12 Kilometern oder auch Nummer 5, dann kann man das sehr schön dosieren und da auch dann seine Trainings sehr gut durchführen.
Ja, sehr nachvollziehbar. Obwohl der Puls im dunklen Wald alleine bestimmt auch recht schnell im hohen Bereich ist.
Ja, die Anspannung ist nochmal eine andere, gerade wenn es dann mal knackt.
Das stimmt. Aber ist dann so ein Indoor-Training für euch eine Alternative? Also im Winter vielleicht eher mal aufs Laufband im Fitnessstudio? Gut, geht gerade auch nicht, aber wir denken uns dann einen ganz normalen Winter.
Für mich kommt es absolut nicht in Frage. Also ich gehe wirklich bei jedem Wetter draußen laufen, außer es gab schon mal so einen ganz schlimmen Sturm, den hatten wir hier auch schon mal. Da bin ich nicht laufen gegangen, aber ich glaube, ich habe es dann ausfallen lassen und bin nicht aufs Laufband gegangen. Also ich mache schon im Winter mehr Alternativsportarten, aber die ersetzen keine Laufeinheit. Also wie das jetzt ein Training auf dem Laufband tun würde, das mache ich eher nicht. Ich gehe dann mehr klettern oder mache mehr Yoga. Ist dann ja für die Stabilität, die wiederum fürs Laufen dann auch gut ist, auch wunderbar. Also ich würde sagen, ich bin im Winter kräftiger als im Sommer sozusagen dann. Aber jetzt ein Ausdauertraining alternativ mache ich bei schlechtem Wetter nicht.
Ich habe es phasenweise tatsächlich mal gemacht. Aber tatsächlich meistens in den Phasen, wenn ich luxuriös Zeit hatte. Also ich will mal so sagen, wenn ich genug Zeit hatte zum Lauftraining und dann ergänzend noch so Studiotraining oder auch so Hallentraining, also ich mag sehr gern so Fitnesstraining in der Gruppe oder ähnliches, wenn ich das da ergänzen konnte. Ich mache es aber nicht ersetzend. Also dazu bin ich zu sehr Läufer, als dass ich dann auf einen Lauf in der Woche verzichten würde, um zu sagen, so jetzt gehe ich heute mal ins Studio oder in die Halle und mach mal Kraft- oder Stabi-Übungen, wobei ich weiß, es macht eigentlich Sinn. Und ich kenne diese Phasen auch wie Jale, dass ich mich eigentlich dann fitter fühle, wenn ich das Training abwechsle. Ne? Also das nur Lauftraining dann auf jeden Fall ergänze durch einen Hallen- oder durch ein Studiotraining. Weil ganz ehrlich, ich mache zwar so auch Yoga-Übungen und Kraftübungen zu Hause, aber da tendiert man dann irgendwie doch mal eher dazu, dass das mal weggelassen wird oder es kommt irgendwas im familiären Alltag dazwischen, im beruflichen Alltag oder sonst wie. Also deswegen eigentlich vom Verstand her appelliere ich immer dafür, das zu machen, auch aus eigener Erfahrung, weil ich weiß, es geht einem dann eigentlich besser, auch als Läufer.
Dafür wäre der Winter ja eigentlich perfekt, um mal wieder so eine schöne, stabile Grundlage zu schaffen für Kraft. Und
ja, und da würde ich auch dafür plädieren, ruhig viele Sachen auszuprobieren. Also das Bunteste vom Bunten. Also keine Ahnung, jetzt habe ich neulich mal wieder, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, ich bin einfach mal mit so einem Volleyballtraining gegangen. Ich kam mir vor wie irgendwie in total falschen Film, aber es hat super Spaß gemacht.
Wie in der Schulzeit, ne?
Ja, so ungefähr. Es hat Spaß gemacht und ich habe so am Muskelkater an den zwei Tagen danach gemerkt, wo es einem dann doch fehlt. Und egal, was man macht, irgendeine Abwechslung Ergänzung ist immer gut. Ne? Also das merkt man einfach bei den verschiedenartigen Trainings. Und ein anderer Aspekt ist natürlich der, der zählt aber genauso fürs Laufen. Das Training in der Gruppe, das motiviert immer unheimlich gut und hat dann auch noch so diesen sozialen Charakter. Ne? Wenn man das dann eher in der winterlichen, abendlichen Dunkelheit dann irgendwie noch in so einen Abend reinstreut, das ist schon nochmal auch eine tolle Mehrmotivation. Und jetzt in der Folge dessen zum Beispiel verabrede ich mich dann auch mit solchen Leuten dann ganz bewusst auch abends, auch in der Dunkelheit. Und das ist ja die Erfahrung, die man immer macht, wenn man weiß, man ist mit drei Leuten verabredet, dann geht man auch hin. Ne?
Das stimmt. Absagen ist dann eine ziemlich große Hürde.
Ja.
Also außer man ist alleine, dann lässt man es halt gerne mal ausfallen. Das stimmt.
Es ist eine Hürde und andererseits freut man sich dann eben auch auf den Kontakt mit den Lauffreunden, dass man sich dann sieht und eben gemeinsam abends dann auch die Runde dreht. Also das ist auf jeden Fall ein super Trick oder ist banal, aber es ist echt ein guter Trick, sich einfach verabreden, egal auch mit wem, also egal in welchem Tempo. Das muss dann auch keine spezifische Trainingseinheit sein, sondern man geht einfach raus zum Laufen. Und das ist gerade für diese einsamen, stillen, dunklen, kalten Winterabende das beste Mittel, finde ich.
Ich finde auch so eine schöne, kalte Waldluft, das hat was am Abend, ja.
Ja, ich meine, da sind wir bei der Anfangsfrage, ne? Also das ist natürlich eine ganz eigene Qualität, das Laufen in der kalten, kühlen Winterluft. Und das hat natürlich irgendwie gesundheitlich auch genauso die Auswirkungen, stärkt das Immunsystem und macht einen insgesamt fitter und auch glücklicher, genauso wie das Laufen sonst in allen anderen Jahreszeiten auch.
Ja.
Wir müssen, glaube ich, mal hier an der Stelle auch ein bisschen nah auf Equipment kommen, ne? Weil wir reden jetzt so irgendwie fabulieren hier vom schönen Laufen im Winter und so. Jetzt haben wir momentan ja irgendwie noch gar nicht so richtig heftigen Winter. Also jedenfalls klimatisch stehen wir noch nicht so vor den riesigen Herausforderungen. Ne? Aber wir bereiten uns jedenfalls redaktionell schon drauf vor. Also Jada, du hast ja, glaube ich, schon Funktionswäsche, Merino auch behandelt. Ne? Ja. Waren da schon Winterteile dabei?
Spannend, ja.
Genau, ich habe heute noch bei der Laufrunde gedacht, ich freue mich auf den richtigen Winter, von dem du gerade gesprochen hast, dass der hoffentlich noch kommt, weil ich auch eine Tight getestet habe und eine Laufjacke. Und da habe ich gemerkt, die finde ich jetzt bei den 6 Grad sogar noch zu warm. Und da freue ich mich auf die richtig knackigen Temperaturen, um dann halt auch mal wirklich genau warme Laufkleidung zu testen. Und
das stimmt, die Erfahrung habe ich gerade mit einer Mütze gemacht. Das war eindeutig noch ein bisschen zu früh, obwohl wir schon November haben. Aber ich denke, ein bisschen kühler darf es noch werden. Und sonst am Morgen oder am Abend nochmal ausprobieren. Vielleicht ist dann ein bisschen kälter.
Ich finde es ja witzig, dass wir da als erstes auf diese Themen zu sprechen kommen, was zu warm ist. Ging mir jetzt die Tage tatsächlich auch so, weil ich voller Freude über eine neue Winterjacke, die ich gleich ausprobiert habe und nach einer Viertelstunde gemerkt habe, die ist zu warm für das Wetter, was wir haben. Aber das ist so das allgemeine Phänomen, was wir eigentlich seit Jahren beobachten. Wir sind häufig als Läufer im Winter in Deutschland overdressed. Das ist in anderen Ländern ganz anders, aber gerade die deutschen Läufer neigen sehr schnell dazu, gleich alles an Funktion, ich sage das jetzt hier mal in Tüdelchen, in Funktion auszupacken, was es da gibt. Und das ist häufig falsch. Ne? Also man muss immer eher zurückgehen zur Basis oder zur Ausgangsbasis. Und ich sage immer so, der menschliche Körper ist eigentlich ein Wärmekraftwerk. Also auch wenn wir laufen, wir erzeugen mehr Energie für den Wärmehaushalt als für den Vortrieb. Und das muss man sich immer bewusst machen. Und das weiß eigentlich auch jeder Läufer, dass Was passiert beim Laufen? Wir erzeugen Wärme. Ne? Also es ist umgekehrt, sage ich immer provokativ so, wann hast du das letzte Mal beim Laufen wirklich gefroren? Also nach der Warmlaufphase. Da muss man schon wirklich sehr falsch angezogen sein, damit man wirklich richtig friert. Ich erinnere mich immer gerne an ein Beispiel, als ich mit englischen Kollegen im Winter gelaufen bin, im Februar in London, und ich dann also zum vereinbarten Lauftermin kam und die kamen alle in kurzen Hosen und es waren 2 Grad. Wir sind dann im Hyde Park gelaufen und die haben mich ein bisschen komisch angeguckt. Lange Tights waren total verpönt bei denen. Ne? Und ich natürlich in langen Tights mit Handschuhen gelaufen, Mütze und so. Und die alle mit kurzer Hose, Funktionsshirt und ein Oberteil drüber und das war's. Ne? Das geht auch. Also ist vielleicht nicht das, was wir praktizieren möchten, aber ich will damit nur zeigen, Bekleidung und das Empfinden für Wärme und Kälte ist sehr, sehr subjektiv. Und eigentlich der Appell ist da auf jeden Fall unterm Strich der, einfach rausgehen und machen. Natürlich kann man falsch gekleidet sein, aber einer der größten Fehler, die wir bei der Bekleidung im Winter machen können, ist der, dass wir uns zu warm kleiden.
Ja, man sagt ja als Faustregel, man sollte, wenn man mit seinen Laufklamotten draußen steht, schon ein bisschen frieren, bevor man losläuft. Vielleicht ist das der grundlegende Fehler, dass man seine Klamotten anhat und sagt, oh, ist ein bisschen kalt, dann ziehe ich lieber noch eine Jacke drüber.
Ich weiß auch nicht, aber ich finde auch, der Unterschied ist schon riesengroß zu dem, was man halt im Laufe des Tages, also im Alltag anhat. Also ich hatte heute auf dem Fahrrad hierhin eine fette Daunenjacke und einen Wollpulli drunter. Und beim Laufen reicht mir eine Schicht aktuell noch. Ein Merino-Shirt hätte mir gereicht. Ich hatte halt noch die dünne Laufjacke drüber, es war mir zu warm bei den 6 Grad. Aber ich glaube, das verunsichert halt viele, dass man denkt, warte mal, ich hatte doch heute irgendwie 5 Schichten an, jetzt gehe ich doch nicht mit einem Oberteil auf die Laufstrecke. Aber ich finde das auch jedes Mal eine Herausforderung, wenn der Herbst, der Winter so anfängt zu gucken, ah, was ziehe ich denn nochmal an? So nach ein paar Wochen habe ich es dann drauf, dann weiß ich bei 5 Grad das, bei 10 Grad das und wenn dann die 0 Grad kommen, dann das. Aber mir geht es jedes Mal so, obwohl ich seit Jahren laufe, am Anfang viel zu warm angezogen. Und das braucht dann immer ein paar Herbstwochen, bis ich mich da eingependelt habe. Deswegen würde ich auch sagen, man muss das ausprobieren und ruhig mal den Mut haben, am Anfang zu frieren. Weil, wie Urs gesagt hat, man entwickelt unglaublich viel Wärme beim Laufen. Also,
ja, und ja. Wie du das machst, die individuellen Regeln sind, glaube ich, ganz wichtig. Sich so individuelle Hilfspunkte zu suchen. Also bei mir ist so, ich versuche mir mal so vorzustellen, wie würde ich mich jetzt für einen Spaziergang kleiden, wenn es 10 Grad wärmer draußen wären? Und weil ich komme jetzt drauf, weil du das Beispiel eben mit dem Merino-Shirt sagst. Ne? Also ich habe eben gesagt, gestern waren so 10, 11 Grad Außentemperatur. Ich bin dann mit kurzer Hose gelaufen. Also ich weiß, bei normalem Wetter bis 10 Grad kann ich immer gut mit kurzer Hose laufen. Das ist, wie du eben sagtest, am Anfang tatsächlich ein bisschen fröstelig, ja. Aber nach einer Viertelstunde bin ich froh, dass ich nicht mehr anhab und es fühlt sich einfach nur gut an. Und genauso bei der Oberbekleidung, ne? Also bei 12 Grad Außentemperatur reicht mir ein Langarmshirt. Ich brauche da noch nicht mal irgendwie was drunter zu tragen. Ne? Wenn es kühler wird oder ein bisschen windiger, dann ziehe ich ein Funktionsshirt drunter und dann fühle ich mich sehr wohl. Aber das gilt, wie gesagt, für mich. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht besonders kälteempfindlich, aber ich weiß, diese Regeln aufzustellen, das hilft mir auch in dieser Übergangszeit ungemein, um mich dann letztendlich für den Lauf, also wenn ich dann mal warm gelaufen bin, richtig zu kleiden. Und der Mutaspekt ist natürlich echt wichtig. Das muss man erstmal ausprobieren und manchmal auch durch Trial and Error. Ne? Also man kann auch ruhig mal einen Fehler machen dabei. Das ist nicht verkehrt.
Ja, ich würde noch sagen, es kommt auch ein bisschen noch auf die Länge des Laufs an. Also wenn ich lange Läufe im Winter mache, so an die 20 Kilometer oder so, dann ziehe ich mich auch tendenziell ein bisschen wärmer an, weil ich weiß, es kommt dann der Punkt, wo meine Energie nachlässt und da könnte ich dann auch ins Frieren kommen, wenn ich dann doch zu dünn. Wenn ich weiß, ich baller jetzt 10 Kilometer durch, dann ist es eigentlich super unwahrscheinlich, überhaupt zu frieren. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn es dann
auf jeden Fall, ja.
Bei längeren Läufen dann lieber doch ein bisschen wärmer, das würde ich doch noch empfehlen.
Und dann noch die Schnittstelle so ein bisschen mit dem Tempo.
Ja,
also
genau,
wenn man lang und ich weiß, ich laufe jetzt sehr langsam bewusst, dann auch eher noch eine Schicht mehr. Und wenn halt ganz kurz und ganz schnell, dann gut, kann man auch bei 5 Grad auch nochmal eine kurze Hose anziehen, ne? Wie deine Kumpels aus London.
Ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne? Die Laufintensität spielt eine riesige Rolle, ne? Also ob unser Wärmekraftwerk jetzt auf vollen Touren läuft oder ob wir eben zu einem ruhigen Dauerlauf rausgehen und dann vielleicht doch tatsächlich, wie du sagst, das mache ich genauso, lieber eine Schicht mehr nehmen oder uns anders kleiden, mit anderer Funktionswäsche auch, ne? Ich finde immer beeindruckend, wenn man das bei den Elite-Läufern sieht. Die haben ja da auch eine Cleverness oder man sieht, wie die auch die Temperaturen wählen für die Wettkämpfe. Ganz banal, warum wurden in Berlin in den letzten Jahren so viele Marathon-Weltrekorde aufgestellt? Weil das Klima im September in Berlin dafür sehr förderlich ist. Also es ist am Start, morgens Ende September hat man so 10, 11 Grad. Also jetzt bei Eliud Kipchoges Weltrekordlauf, da waren es also fröstelige Temperaturen morgens noch. Aber die laufen dann natürlich in ihrem Wettkampfdress los. Und es ist einfach dann für den Körper auf Hochleistungsbetrieb vollkommen in Ordnung, beziehungsweise die ideale Leistungszone, dann in dieser Temperatur zu laufen, und man überhitzt dann eben nicht, ne? Und äquivalent gilt das für uns dann auch, wir müssen natürlich rüberbrechen, wir laufen jetzt nicht ganz so auf dem Intensitätsniveau wie Eliud.
Naja, ich will auf seinem eigenen Niveau dann, ne?
Ja, und auch im Traininglauf, also na klar, das macht einen riesen Unterschied, ne? Ob ich jetzt am Limit laufe oder Intervallläufe mache über anderthalb Stunden oder ob ich einen langsamen, ruhigen Dauerlauf mache, wo also tatsächlich ja der Puls sehr viel niedriger ist und wo dann auch über die Dauer der Zeit natürlich das Kälteempfinden anderes ist, ne? Und da nochmal zu den Grundregeln auch, da muss man sich, glaube ich, sehr bewusst machen, wie man sich dann kleidet. Auch unter den, sage ich mal, ganz bewusst modernen Gesichtspunkten. Denn früher, das gilt natürlich auch heute noch, haben wir immer so vom Zwiebelprinzip oder vom Layering gesprochen. Das stimmt natürlich auch heute noch, ne? Und dazu zählt für mich ganz entscheidend der First Layer. Das ist also ganz wichtig, was man als erste Schicht auf der Haut trägt. Ne? Das muss natürlich erstmal sympathisch sein, das muss angenehm sitzen und das ist auch ein Körpergefühl, das kann man nur selbst bestimmen. Und dann muss das für einen selbst funktionieren. Ne? Also das, und da gibt es auch keine allgemeinen Regeln. Jale, du sagtest eben, du trägst dann gerne ein Merino-Shirt. Das taugt, aber bei intensiven Läufen ist das dann häufig schon nicht unbedingt der beste Ratschlag, weil da taugt dann besser irgendein Stoff aus der Polyamidgruppe, die dann den Feuchtigkeitstransport besser erledigen. Also nochmal zurück zu dem Punkt, es macht Sinn, sich über das gesamte Konzept, Bekleidungskonzept dann Gedanken zu machen. Also was trage ich als erste Schicht, als First Layer und dann als zweite Schicht und eventuell, wenn es das Wetter wirklich erforderlich macht, dann als dritte Schicht. Aber das muss eben dann oder sollte aufeinander abgestimmt sein. Ne? Also vor allen Dingen die Transportkette für die Feuchtigkeit, für die Körperfeuchtigkeit muss funktionieren, dass also die Körperfeuchtigkeit vom Körper weg transportiert wird an die äußere Schicht. Und das wird, je mehr Schichten Bekleidung wir tragen, umso schwieriger. Und dann muss es auch anatomisch zum Beispiel einfach richtig sitzen. Das muss die richtige Größe sein, die Größe, richtige Schnittform. Ne? Das sind ganz wichtige Aspekte, die man häufig vernachlässigt, weil man zu sehr an die Funktion denkt. Ne? Aber ein ganz banales Beispiel zu sagen, ein Langarm-Shirt, das an den Ärmeln 10 Zentimeter zu kurz ist, das bringt mir nichts. Ne? Das muss schon richtig sitzen.
Und du sagtest Zwiebelprinzip, das kenne ich jetzt vom Wandern, dass wenn einem zu warm ist, zieht man nochmal eine Schicht aus. Aber das ist beim Laufen ja nicht so einfach, außer du willst dann deine Jacke in der Hand tragen.
Ja, also Zwiebelprinzip, ich mag das Wort eigentlich nicht so sehr, weil dann spricht und denkt man ja gleich so an 4 oder 5 Schichten oder so. Und beim Laufen im Winter, also in den mitteleuropäischen Breiten, in denen wir uns bewegen, brauchen wir meistens nur 2 Schichten, manchmal 3 Schichten. Ne? Also jetzt gerade mit den neuen Bekleidungsmustern, die wir jetzt auch gerade testen, da gibt es wirklich hervorragende Lösungen, wo wir nur 2 Teile brauchen. Ne? Also sprich einen wirklich gut sitzenden, gut funktionierenden First Layer, der also auch wärmeisolierend ist, aber auch feuchtigkeitstransportierend, und darüber eine Oberschicht. Ne? Also in der Regel ist das ein Langarmshirt. Manchmal sind es aber auch tatsächlich dann diese Läufer-Funktionsjacken. Und da haben wir tatsächlich jetzt in diesem Jahr, auch jetzt in diesem Winter 2021, richtig viele neue, tolle Produkte gesehen, die 2 oder 3 Schichten, die man früher getragen hätte, ersetzen. Also wir haben gerade bei den Oberbekleidungen da Produkte jetzt gesehen und getestet auch, wo wir, also ich kann mal ein Beispiel nehmen, ich war jetzt vorletztes Wochenende, war ich zu einem wirklich langen Etappe unterwegs, laufend, und wir waren also auf dem ersten Stretch über 4 Stunden unterwegs. Und es waren 7-8 Grad, als wir losliefen, und ich hatte 2 Schichten an, und das hat für den gesamten Lauf gereicht, ne? Also ich dachte erst, okay, viel zu kalt oder zu fröstelig, zumal es auch am Anfang regnete, aber ich war nachher genau richtig temperiert und bekleidet. Und das sind so die Sachen, die man heute mit der Bekleidung erreichen kann, ne? Dass man also tatsächlich so eine Funktionsbekleidung hat, die heute tatsächlich anders und viel, viel besser funktioniert, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Also dann da kommen wir sicherlich gleich nochmal zum Thema dann Funktionsjacken oder Membranjacken, die spielen ja nochmal eine extra Rolle.
Ja, genau, ich wollte auch was zu den Jacken, also beziehungsweise zu der äußeren Schicht dann sagen, ne? Die, wie Urs gerade gesagt hat, die erste Schicht muss halt irgendwie wärmeisolierend sein und feuchtigkeitsleitend unbedingt. Und dann ist es wichtig, finde ich, dass man eine äußere Schicht hat, die aufs Wetter abgestimmt ist. Gerade wenn man jetzt so spezielle Wetterverhältnisse wie Regen oder starken Wind hat, dann ist es so Gold wert. Also ich empfehle jeden Läufer, so eine so eine Laufjacke zu haben, wo er denkt, boah, die merke ich kaum, weil die leicht ist. Und da brauche ich ein Shirt drunter tragen, weil die hält einfach den Wind ab. Ich finde, das macht so viel aus und erspart einem nämlich eben 2 andere Schichten. Also das, finde ich, ist so eine richtig gute Kombination. Manchmal tendiere ich auch zur Weste, wenn das so, ne, dass der Rumpf gut warm gehalten wird oder dass da der Wind nicht so drauf bläst, sage ich mal, dann ist das auch nochmal ein guter Ersatz zur Jacke. Aber so eine Laufjacke, mit der man 100% zufrieden ist, ist wirklich Gold wert, denke ich, gerade um Schichten zu sparen.
Und bei den Membranjacken, die sind für mich Fluch und Segen. Früher waren sie noch viel mehr Fluch, heute sind sie mehr Segen. Das liegt aber daran, dass die Membrane sich deutlich verbessert haben. Erstens das. Zweitens die Verarbeitungsqualität, also wie die Membrane verarbeitet sind. Und dann auch die Technologien. Um ein Beispiel zu nennen, wir haben früher, also bis vor 2 Jahren oder bis jetzt auch noch, Windstopperjacken getragen. Es gibt ja diese von Gore entwickelte Windstoppermembran, andere Hersteller machen das auch, aber eine Membran, die tatsächlich den Wind außen vor lässt. Und die Membran haben wir tatsächlich meistens wo getragen? Außen, als oberste Schicht. Und jetzt ist man auf die Idee gekommen, das mal umzudrehen. Warum nicht die Membran ganz dicht an den Körper zu bringen? Und siehe da, das funktioniert fantastisch, ne? Also eine Windstoppermembran als First Layer in der Unterwäsche oder in anderen Bekleidungsschichten. Also es gibt jetzt auch Jacken, die so ausgerüstet sind. Diese Infinium Jacket R5 von Goreware zum Beispiel haben wir jetzt getestet. Da ist die Membran auf der Innenseite und die Wattierung bzw. die Fütterung, die Wärme isoliert, die ist da drüber gebaut und funktioniert fantastisch, ne? Kann man hervorragend nutzen. Das zeigt 2 Dinge. Das eine ist, die Membran funktioniert umso besser, je näher sie am Körper ist. Das ist übrigens bei Wanderjacken dann eben nicht der Fall. Also deswegen sind diese Hardshells oder so, wie man da in der Fachsprache sagt, für Läufer völlig ungeeignet, weil die halten von außen alles ab, auch die Feuchtigkeit, das ist gut, aber man schwitzt eben sehr stark und dann ist die Feuchtigkeit drin und keine Membran dieser Welt schafft es, die Feuchtigkeitsmengen nach außen zu tragen. Und der zweite Aspekt, der wichtig ist für Läufer, es muss immer eine Durchlüftung stattfinden, weil, wie eben gesagt, also der Körper schwitzt einfach so stark oder gibt so viel Feuchtigkeit ab beim Laufen, gerade beim längeren Lauf oder je länger der Lauf wird, dass da immer eine Durchlüftung stattfinden muss. Sonst wird es irgendwann zu warm und man hat diesen Hitzestau-Effekt, ne? Denn nochmal der Punkt, also die Membrane, keine Membran der Welt ist so leistungsfähig, dass sie die Feuchtigkeit verarbeiten kann, die beim Laufen entsteht. Also gerade
kann man im Regen auch direkt ohne Jacke laufen, ne? Ist am Ende sowieso pitchnass alles.
Das ist ja das witzige Phänomen, über das wir uns neulich mal hier unterhalten haben, dass wir beim Regenjackentest die Beobachtung hatten, dass dann einige Tester dachten, oh, die ist undicht, weil es in den Ärmeln wird es feucht. Ne? Aber es ist das Schwitzwasser, was sich da bildet. Ne? Dann kommt tatsächlich das Wasser von innen und dann hat man das Gefühl, oh, ich bin nass. Ne? Also das ist, da ist dann tatsächlich gerade diese vermeintliche Funktionsjacke wirklich kontraproduktiv. Ne?
Ja, jetzt haben wir ganz viel über Bekleidung obenrum geredet. Urs, hast du denn schon mal im Winter an den Füßen gefroren, weil du deine Sommerlaufschuhe anhattest, die nun ganz besonders viel Luft durchlassen? Oder sollte man da Unterschiede machen?
Ja, tatsächlich. Also und zwar gerade in den letzten Wintern habe ich öfters mal an den Füßen gefroren. Dank der Fortschritte, die die Laufschuhhersteller machen. Denn das ist eigentlich tatsächlich ein relativ neues Phänomen, dass die Oberstoffe von Laufschuhen so luftdurchlässig sind und so atmungsaktiv. Und gerade so diese gestrickten Materialien, ob das jetzt Flyknit ist oder wie immer die Hersteller das nennen, die haben so eine gute Atmungsaktivität oder lassen so viel Temperatur durch oder teilweise sogar richtig Luft durch, dass die im Winter zu kalt sein werden können. Und deswegen gibt's auf der anderen Seite jetzt immer wieder oder immer mehr Modelle auf dem Markt, die auch für den Wintereinsatz tauglich sind, sei es durch eine Membran oder sei es durch ein Obermaterial, was speziell winter ready ist oder wie auch immer die Hersteller das nennen, also was speziell für kühlere Temperaturen ausgelegt ist.
Hast du solche Schuhe, Jale?
Ja, habe ich gerade eben noch
gelaufen. Ja,
genau. Genau, den Gore-Tex-Schuh von New Balance bin ich gelaufen.
880,
eben. Ja. Genau, 880, ne? War das genau. Lange Zeit waren mir die Gore-Tex-Schuhe dann irgendwie, hatte ich das Gefühl, zu warm oder zu, ja, ich habe sie dann als auch gefühlt dann schwerer oder sind ja tatsächlich dann auch oft schwerer, denke ich, Urs, oder? Ich weiß nicht, ob das wegen der Membran ist oder, ich hatte eher immer dazu tendiert, wenn ich unter einer Stunde laufe, ziehe ich einfach meine gewohnten Laufschuhe an und sei es, dass sie nass werden durch Regen. Aber mittlerweile weiß ich sie sehr zu schätzen, gerade wenn es schneit zum Beispiel, weil da bekomme ich kalte Füße. Wenn dann Schnee in den Schuhen ist, dann, auch wenn ich unter einer Stunde unterwegs bin, dann werden die Füße so schnell so kalt. Deswegen trage ich mittlerweile gerne Gore-Tex-Schuhe, wenn es schneit auf jeden Fall. Wenn ich einen kurzen Regenlauf mache, muss ich sagen, greife ich dann doch einfach zu meinem Lieblingslaufschuh, den ich aktuell habe und riskiere es, dass vielleicht ein bisschen Wasser dadurch kommt. Aber für Schneeläufe richtig gut und für harten Regen. Oder man weiß, man läuft echt viel durch Pfützen, dann kommt man da ja kaum drum rum, wenn man schon vorher weiß, die Füße werden auf jeden Fall sonst nass.
Ja, und im Winter ist es ja auch tendenziell eher mal matschig oder überall Pfützen in der Stadt.
Genau.
Und dann ergibt das schon Sinn.
Ja, und ich weiß nicht, das wird Urs noch besser wissen, ob sich da was geändert hat, weil ich empfinde jetzt die Gore-Tex-Modelle als irgendwie angenehmer, auf jeden Fall.
Ja, ist auch so. zunächst mal, du sagtest eben, die Schuhe waren schwer oder sind schwer oder man hatte den Eindruck. Und das war in der Tat ja der Fall. Also wenn wir von Membranschuhen sprechen, ist es ja meistens die Gore-Tex-Membran. Und die Membran existiert ja nicht alleine, sondern wird ja immer auf einen Oberstoff laminiert. Und da war es früher so, dass diese Oberstoffe dafür relativ stabil sein mussten. Und deswegen waren die Gore-Tex-Laufschuhe auch früher eben auch ein bisschen schwerer, weil die Obermaterialien einfach ein bisschen robuster gebaut werden mussten und deswegen auch schwerer waren an sich einfach vom Flächengewicht her. Dazu kam es, dass dann häufig das auch noch dann irgendwie Trailschuhmodelle waren, die sowieso in der Gewichtsklasse ein bisschen höher waren und dann hatte man schwerere Schuhe. Und tatsächlich hat sich das so nach unserer Beobachtung jetzt in den letzten 2-3 Jahren deutlich geändert. Gerade jetzt bei den aktuellen Modellen, die wir haben, zeigt sich, dass die Hersteller immer mehr dahin gehen, dass sie auch ganz normale Straßentrainingslaufschuhe eben auch mit einer Membran versehen, beziehungsweise in der Membranversion anbieten. Und dadurch sind diese Membranschuhe sehr, sehr viel laufbarer geworden. Und ohne da jetzt was vorwegzunehmen, aber wir können tatsächlich mittlerweile jedem Läufer nur empfehlen, seine Laufschuhpalette, um so ein Modell zu ergänzen. Denn es bringt einem wirklich einen entscheidenden Komfortgewinn, wenn man dann im Winter bedenkenlos loslaufen kann, ohne kalte Füße zu bekommen. Und man hat einfach ein besseres Gefühl dabei. Ne? Und mir geht das aber auch so. Tatsächlich, ich bin jetzt echt höchst erfreut über die modernen Membranschuhe, die wir jetzt haben. Die funktionieren auch über ein weiteres Temperaturspektrum, denn auch die Membrane haben sich in ihrer Qualität deutlich verbessert. sind atmungsaktiver geworden und die Schuhe, die wir jetzt zur Verfügung haben, sind deutlich laufaktiver geworden. Also das sind beileibe eben nicht mehr nur diese schweren Trailschuhmodelle, sondern wirklich Schuhe für fast jeden Einsatzzweck. So, also das muss ich sagen, ist ein riesiger Fortschritt, den wir jetzt, was die Schuhe angeht, haben. Ein anderer Aspekt ist der, dass natürlich auch so, das war jetzt ein Thema für uns in den letzten 3 Jahren oder 5 Jahren schon, dass sich die Mittelsohlenmaterialien, die Komponenten, die da verarbeitet werden, mittlerweile deutlich gebessert haben. Also wer vor 5 Jahren schon Läufer war oder der wird noch wissen, wie früher im Winter manchmal die Schuhe sehr steif waren oder die Mittelsohlen einfach nicht mehr so gut gedämpft haben. Und das lag daran, dass die damals verwendeten, meistens EVA-Materialien, bei Kälte nicht so gut reagieren. Ne? Die haben nicht mehr diese Punktelastizität, wie die Materialien das heute haben. Das hat sich geändert zum ersten Mal mit dem Boost-Material, was Adidas verwendet hat. Das ist so ein ETPU, ein expandiertes thermoplastisches Polyurethan.
Sieht ein bisschen aus wie so Styropor, ne?
Genau, das ist diese Art Styroporkügelchen, die da zusammen gesintert
sind. Aber ein normaler Styropor wird es wohl nicht sein.
Nee, aber es ist so von der Struktur oder von der Chemie her gar nicht so weit davon entfernt. Natürlich mit einer anderen Elastizität. Aber das Tolle ist eben, das funktioniert auch bei Kälte. Also beziehungsweise die Materialeigenschaften dieser Mittelsohle, die verändern sich kaum, ob es jetzt warm ist oder kalt. Und deswegen ist das Laufen jetzt auch bei Kälte so viel angenehmer und die Laufschuhdämpfung funktioniert genauso gut.
Ja, die Hersteller schlafen nicht und davon profitieren wir auf jeden Fall im Winter.
Auf jeden Fall, ja. Auch übrigens punkto Materialbeschaffenheit, das zählt genauso für die Qualitäten der Außensohlen. Also die Sohlen sind tatsächlich, das kann man auch messen, rutschfester geworden. Also wenn wir so darüber sprechen, dass wir auf feuchten, nassen Untergrund laufen, da waren die Sohlen der Laufschuhe also bis vor 5-6 Jahren tatsächlich rutschiger als heute. Also die haben heute mehr Halt durch die speziellen Gummimischungen. Und das noch nicht mal mit dem Kompromiss, dass sie weniger haltbar sind, sondern sie sind haltbarer und sie sind rutschfester. Also da haben wir tatsächlich einen Komfortgewinn und das vielleicht als Appell an alle, die sich lange keinen Laufschuh mehr gekauft haben, also im Winter.
Ja, aber also wer oft hinfällt, sollte überlegen, sich einen neuen Schuh zuzulegen.
Ja, ist immer eine schöne Frage. Wann bist du das letzte Mal gestürzt? Bist du mal gestürzt, Julian,
beim Laufen? Ja, tatsächlich in Norwegen bin ich immer mal Trail gelaufen und auch über ein bisschen rutschige Felsen. Und ich habe meinem Trailschuh dann ab und zu mal ein bisschen zu viel zugetraut, aber nie richtig schlimm, ja. Sondern immer dann nur ein bisschen seitlich abgestützt oder aufs Knie. Also das war okay, aber sonst eigentlich nicht.
Ich glaube, ich auch nicht. Also meine Stürze habe ich tatsächlich nur auf der Tatanbahn mit Spikes erlebt. Oh. Ich glaube, da war ich, da wollte ich schneller, als meine Beine mich tragen konnten. Oder so an solche Stürze erinnere ich mich so nach dem Zieleinlauf. Sowas hatte ich mal so unkonzentriert halt. Nee, aber mit Laufschuhen umgeknickt mal. Aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Also das liegt nicht an der Sohlenbeschaffenheit.
Ich bin ja, das werde ich nicht müde, so einer meiner Lieblingsläufe. Ich bin mal am Nordpolarkreis gelaufen, Grönland, Grönland-Eismarathon. Da geht es auch über das ewige Eis. Und die erstaunliche Beobachtung war da, es war überhaupt nicht rutschig. Aber das lag einfach daran, dass wir man läuft an den wenigsten Stellen übers blanke Eis, sondern läuft halt meistens über den Schnee. Und wenn man da also eine gute Winterlaufsohle hat, ist das gar kein Problem. Ich hatte damals auch so spezielle Eiskleats mit, also für die Eispartien. Aber es waren dann so wenige Eispassagen bei dem Lauf, dass ich die gar nicht benutzt habe. Allerdings war es dann auf dem Eis wirklich sprichwörtlich eisglatt. Also das war so wie auf Schlittschuhen dann. Aber es waren immer nur ganz wenige kurze Stellen, die vom Wind freigefegt waren und da wäre da an einem.
Muss man mit gut Anlauf
überschlittern. Ja, genau, das war also kein Thema. Auf den Hosenboden hat man sich nur gesetzt an den Gletschermoränen. Also da war es wirklich steil und rutschig. Aber nochmal zurück zu den Laufschuhsohlen. Also das ist irgendwie keine Marginalie, sondern echt ein riesiger Vorteil heutzutage. Auch bei den Alltagslaufschuhen, nicht nur bei Trail, sondern auch bei Alltagslaufschuhen, dass tatsächlich die Sohlen, so banal es klingt, aber sind rutschfester geworden. Mhm.
Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt auch beruhigt im Winter laufen gehen mit den Materialien und Verarbeitungstechniken, die jetzt auf dem Markt so präsent sind.
Vielleicht ein Hinweis noch, weil, Gianna, weil du das eben auch sagtest mit den Membranschuhen. Wir machen immer wieder die Beobachtung, dass ein Laufschuhmodell, das es ohne Membran und mit Membran gibt, dass es mit, in der Version mit Membran etwas kleiner ausfällt. Der Schuh ist natürlich an sich nicht kleiner, sondern das Obermaterial ist einfach ein bisschen steifer, beziehungsweise nicht so dehnfähig. Und deswegen lautet so unsere allgemeine Empfehlung meistens, dass man einen Membranschuh eher eine halbe Nummer größer wählen sollte, weil die Obermaterialien nicht so dehnfähig sind und man eben dann das Gefühl hat, dass der Schuh ein bisschen kleiner ist. Beziehungsweise nicht nur das Gefühl hat, sondern es ist tatsächlich so.
Ja, jetzt haben wir dann von oben bis unten einmal das ganze Material durchgesprochen. Vielleicht können wir dann Richtung Ende nochmal auf die Motivation zu sprechen kommen. Denn viele Leute haben vielleicht nicht die Möglichkeit, in der Mittagspause laufen zu gehen, so wie wir das manchmal machen. Und dann ist es am Abend einfach schon dunkel. Und immer im Dunkeln laufen, da fällt es dann einem vielleicht ein bisschen schwerer, sich zu motivieren. Was sind da so eure Techniken oder solche Sätze, die ihr euch immer wieder sagt?
Ja, die Sätze sind auf jeden Fall, glaube ich, schon gefallen. Also Urs hat es auf jeden Fall eben einmal gesagt, meine ich. Man weiß ja vorher, man ist immer happy danach, wenn man es gemacht hat. Also kann gar nicht anders sein irgendwie. Ich finde, das sollte Motivation genug sein. Und wenn man Probleme mit der Dunkelheit hat, da sind ja eben auch schon die Tipps gesagt worden vorhin, dann verabreden, wenn man einfach keine beleuchteten Strecken hat, weil zu zweit hätte auch ich bin ja dann, dann würde ich auch durch den dunklen Wald laufen. Zu zweit oder zu dritt geht das ja schon ganz anders. Also da und was ich auch eben nochmal gut fand, was Urs gesagt hat, wenn es vielleicht auch nicht anders geht an gewissen Abenden, sich dann doch irgendwie was anderes auszusuchen, noch für den Winter parallel, dass man sagt, okay, dann laufe ich halt 1-2 Einheiten weniger die Woche, aber mach dafür was anderes noch, was mich dann kräftigt. Also eben man gar nichts macht, ne? Weil Motivation zu sein, es gibt wenig Sonnenlicht im Winter, also dann doch einfach versuchen, am Tag irgendwo Zeit zu finden, mal mit dem Chef sprechen oder so.
Bestimmt eine Lösung.
Mittagslaufgruppe. Oder ich meine, jetzt Homeoffice haben ja viele, ne? Da einfach die Routinen zu ändern. Man war das vielleicht vorher noch gewohnt, vom Büroalltag mittags essen zu gehen und führt das dann zu Hause auch so weiter und zu sagen, nee, das mache ich jetzt anders, ich gehe mittags laufen. Um Sonne zu tanken, Vitamin D zu tanken, ist ja auch wichtig, um durch den Winter zu kommen. Ne?
Einfacher wie nie zuvor jetzt.
Super Tipp, ja. Mache ich jetzt auch mit einem Nachbarn, der auch Läufer ist. Und wir treffen uns jetzt mittags. Ja. Beste Verabredung. Und ich hätte noch einen Tipp, noch einen ganz anderen. Und zwar jetzt gerade so in der Vorweihnachtszeit, sich eine Wunschliste machen. Erstmal überlegen, was fehlt mir eigentlich zum Winterlauf? Ehrlich gesagt, ist meistens gar nicht so viel, aber dann eine Wunschliste machen und schauen, was ermöglicht es mir und was macht mir richtig Spaß daran, wenn ich die Ausrüstung habe, im Winter laufen zu gehen. Also einmal, um ein banales Beispiel zu nennen, eine Stirnlampe. Wir haben jetzt gerade ganz tolle neue Stirnlampen getestet für relativ schmales Geld, muss ich sagen, aber hervorragende Qualitäten für unter 100 Euro. Es macht riesig Spaß damit. Man fühlt sich wie der erste und letzte Mensch, wenn man draußen im Wald unterwegs ist oder in der Pampa und ist da allein mit seiner Stirnlampe. Das ist ein tolles Gadget. Oder dann, was generell so ein Tipp ist, im Winter finde ich immer, muss man darauf achten, dass man die Bekleidung als System hat. Also nicht irgendwie den Oberkörper ganz warm einpacken, aber dann vergessen, eine Winterteil anzuziehen oder so. Also gucken, habe ich eine Winterteil, habe ich dazu passende Oberbekleidung, dass der ganze Körper in einem Wärmesystem ist. Dazu gehört auch zum Beispiel gute Laufhandschuhe. Also Laufhandschuhe sind eher dünn und atmungsaktiv, gerade auf der Innenseite, auf den Handflächenseiten, wo man sehr viel schwitzt. Genauso eine Laufmütze gehört dazu. Ne? Die muss sehr funktionell sein, aber auch gut die Ohren bedecken, den ganzen Kopf bedecken, darf keine Luft durchlassen und muss atmungsaktiv sein. Und sie muss möglichst dann auch noch reflektierend sein, sodass man also über die ganze Körpersilhouette von Kopf bis Fuß dann gut reflektierende Bekleidung hat. Wenn man sich dann anschaut, das ist ein ganz alter Tipp, man muss vermeiden, dass Kältebrücken entstehen. Also die sind meistens dann am Hals, wenn die Jacke oder die Oberbekleidung nicht richtig abschließen. Da hilft dann manchmal so ein Schlauchtuch aus Mikrofaser oder so, ist manchmal Gold wert. Oder zum Beispiel auch dann die dünnen Laufhandschuhe oder Ärmel, die man über die mit Daumenschlaufen über das Handgelenk ziehen kann, ist auch Gold wert. Da sollte man also auf jeden Fall an diesen Stellen nicht frieren. Genauso, es gibt ja manche neuralgischen Punkte, Knie oder der Genitalbereich gehört auch dazu. Da sollte man auf jeden Fall nicht frieren. Und dann wird so ein Lauf auch sehr viel angenehmer. Und das eben als Tipp, da mal jetzt einfach zu schauen, Mensch, was fehlt mir denn in meiner Läuferausrüstung? Was könnte ich gut gebrauchen? Und ich glaube, es ist auch bald Weihnachten, oder?
Ich glaube auch.
Aber ich finde, der Tipp, der gilt über das ganze Jahr. Ich finde, so Equipment, und dann hat man es da und dann denkt man, jetzt muss ich auch irgendwie.
Nochmal genau. Eine ganz andere Motivation. Ja, nicht ganz billig, die Motivation, aber das stimmt. Ja.
Billiger als ein Laufband.
Ja, genau. Und noch kurz als Hinweis, wer jetzt tatsächlich die Dunkelheit so scheut, wir haben auch auf runnersworld.de einen Artikel zu. Da sind noch lauter Tipps zu Läufen in der Dunkelheit. Wir stellen da auch so Sicherheit-Gadgets. Genau, also wenn das jetzt so ein... Ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen noch so ein Hemmnis ist, so abends alleine und so. Also da, dass man da auch nochmal guckt, was gibt einem vielleicht so die nötige Sicherheit, um sich auch alleine rauszutrauen, wenn dann die Verabredung doch absagt oder man eben nicht so schnell einen Laufpartner findet.
Ja, das sind sehr wertvolle Tipps. Dann...
Ich sehe, es dämmert auch schon. Also
wir müssen jetzt gleich Schluss machen. Dann müssen wir gleich los.
Julia, vielen Dank. Top Fragen.
Ja, ich danke euch. Gemacht,
ihr habt's gehört, auch im Winter ist Laufen einfach eine super Sache. Wir hoffen, dass der Podcast euch vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgeben konnte. Vielleicht war es auch eine kleine Motivation, einfach den Podcast anzuhören. Wir wünschen euch auf jeden Fall weiter ganz viel Spaß beim Laufen im Winter. Gut, im Frühjahr, Sommer und Herbst natürlich auch, aber jetzt vor allem im anstehenden Winter. Aber so viel Zeit muss sein. In 2 Wochen gibt es die nächste Runner's World Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr da wieder dabei seid und reinhört. Bis dahin, bleibt gesund und munter und natürlich beim Laufen fleißig dabei.